Benjamin Ferrans. Sag immer deine Wahrheit. Was mich 100 Jahre Leben gelehrt haben. Gelesen von Elias Emken und Vlad Kiriak.
Gibt es eine angemessene Strafe für die Massenmorde der NS-Verbrecher? Und können Verhandlungen der jüdischen Gemeinde mit der Bundesrepublik Deutschland nach der Shoah zu Gerechtigkeit führen? Benjamin Ferrans hat sich in seiner juristischen Laufbahn mit den denkbar schwierigsten ethischen Fragen befasst und dabei viel gelernt. In diesem Blinks lassen wir dich an seinen Erkenntnissen teilhaben. Wir blicken auf die wichtigsten Abschnitte seines 100-jährigen Lebens zurück und am Ende jedes Blinks wartet eine Lehre auf dich, die Ferrans aus seinen Erlebnissen gezogen hat.
Blink Nummer 1. Eine Kindheit in bitterer Armut.
Hell's Kitchen in den 1920ern. Rauch steigt aus den Schornsteinen der maroden Mietshäuser auf. Durch die Straßen des heruntergekommenen New Yorker Bezirks eilen übermüdete Arbeiter zu ihren schlecht bezahlten Jobs. Vereinzelte Pfiffe sind zu hören, von Ganoven und Kleinkriminellen, die hier das Sagen haben. Und mittendrin ein Junge, der einem Passanten eine Zeitung verkauft. Für 2 Cent. Der Mann will schon weitergehen, als er das Datum der Ausgabe erblickt. Von letzter Woche. Er schnappt sich den Jungen und schleift ihn zu dessen Vater. Dieser Junge ist Benjamin Ferrans. Sein Vater, bekannt als Hausmeister Joe, züchtigt Benjamin und erstattet dem Mann die 2 Cent für die alte Zeitungsausgabe zurück. Dabei betreibt der Vater selbst ein illegales Geschäft. Weil sein Gehalt für den Unterhalt der Familie nicht reicht, brennt er Whisky aus gestampften Kartoffeln. Zu seinen Kunden zählt auch der eine oder andere Polizist. In Hell's Kitchen muss man zusehen, wie man über die Runden kommt. Ursprünglich stammen Benjamin, seine ältere Schwester und deren Eltern aus Transsilvanien, dem heutigen geografischen Zentrum Rumäniens. Als jüdische Familie sind sie von dem dort herrschenden Antisemitismus geflohen. In der 3. Klasse eines kleinen Schiffes reisten sie nach New York, wo sie sich nun mittellos und ohne Sprachkenntnisse durchschlagen müssen. In Armut und von Kriminalität umgeben, geraten viele Kinder, mit denen Benjamin aufwächst, früher oder später auf die schiefe Bahn. Aber Benjamin weiß schon früh, dass er einen anderen Weg gehen will. Die Erkenntnis kommt ihm bei dem Film Chicago, Engel mit schmutzigen Gesichtern, den er für einen Dime in einem schummrigen Kino sieht. Die Hauptfigur Cagney will als Jugendlicher mit einem Freund eine Eisenbahn ausrauben, doch der Plan misslingt. Während sein Freund entkommen kann, wird Cagney festgenommen und landet im Jugendknast. Aus Cagney wird später ein Mörder, aus seinem Freund ein Priester. Benjamin versteht, dass 2 Menschen mit ähnlichen Voraussetzungen völlig entgegengesetzte Lebenswege gehen können. Und für ihn ist klar, ein Gangster will er nicht werden. Ständig vor der Polizei weglaufen und am Ende trotzdem im Gefängnis landen? Viel zu anstrengend. Lieber will er es auf ehrlichem Wege zu etwas im Leben bringen. Dass ihm das gelungen ist und er heute zu den angesehensten Anwälten der modernen Rechtsgeschichte gehört, zeigt:
Das Schicksal ist nicht vorherbestimmt. Wer an sich glaubt, kann auch schwerwiegende Hindernisse überwinden und Großes im Leben erreichen.
Für Benjamin öffnet sich bald eine Tür zu einer besseren Zukunft. Er bekommt einen Studienplatz am City College.
Blink Nummer 2. Eine Urkunde mit Verspätung.
In der 8. Klasse wird Benjamin von seiner Klassenlehrerin ins Büro zitiert. Er soll zusammen mit seinen Eltern kommen, was ihn nichts Gutes ahnen lässt. Schließlich ist er als Klassenclown bekannt, der die Lehrenden gern veräppelt. Bei besagtem Termin eröffnet Mrs. Connolly Benjamin und seiner Mutter, dass sie den Jungen auf eine spezielle Schule schicken will. Damit meint sie jedoch keine Schule für sogenannte Problemkinder, sondern eine für begabte Jungs. Weder Benjamin noch seine Mutter wissen, was damit gemeint sein soll. Mrs. Connolly erklärt ihnen, dass Benjamin die Townsend Harris High School besuchen solle. Bestünde er dort alle Kurse, erhielte er automatisch ein Stipendium für das New Yorker City College. Benjamin weiß sofort, dass sich ihm hier eine einmalige Chance bietet. Niemand in seiner Familie hatte bisher studiert und auf regulärem Wege würde er sich einen Studienplatz nicht leisten können. Also hängt er sich rein und bekommt nach anfänglichen Schwierigkeiten gute Noten. Problematischer als der Unterricht ist das Mittagessen an der Highschool, für das er meist kein Geld hat. Um sich die nötigen Cents zu verdienen, verkauft er selbst gebastelte Lose an seine Mitschüler, darunter viele Nieten und nur wenige Gewinne. Ein florierendes Geschäftsmodell, von dem der Schuldirektor dummerweise Wind bekommt. Mr. Chastney ist ein herrischer Mann und droht Benjamin wegen verbotenem Glücksspiel mit dem Rauswurf. Als Benjamin dann auch noch einige Male zu spät zum Sportunterricht erscheint, erhält er ein Ultimatum. Käme er noch einmal unpünktlich, würde er in Sport durchfallen. Und damit wäre sein Studienplatz am City College dahin. Am Sportunterricht sollte es also scheitern? Das will Benjamin nicht hinnehmen. Also sucht er das City College auf und spricht mit dem Zulassungsverantwortlichen, einem freundlichen Iren. Den Akzent kennt Benjamin von den irischen Einwandererkindern in Hell's Kitchen und kann ihn gut imitieren. Der Verantwortliche hält Benjamin daher ebenfalls für einen Iren und versichert ihm, er würde auch ohne bestandenen Sportkurs am City College studieren dürfen. Fortan lässt Benjamin die Sportkurse komplett sausen. Dass ihm der wütende Mr. Chastney am Ende die Abschlussurkunde verweigert, stört Benjamin nicht. Er bekommt seinen Studienplatz dennoch und zieht eine wichtige Lehre fürs Leben.
Lass dich nicht von Autoritätspersonen einschüchtern. Was sie als unverrückbare Wahrheit darstellen, ist nicht in Stein gemeißelt.
80 Jahre nach seinem Schulabgang erhielt Benjamin Ferenc übrigens einen Brief vom aktuellen Direktor der Highschool. Als er ihn öffnete, fand er darin seine nachträgliche Abschlussurkunde.
Blink Nummer 3. Von der Harvard Law School in den Krieg.
Vom Fenster seiner Dachkammer hat der mittlerweile 20-jährige Benjamin Ferenc einen guten Ausblick. Er beobachtet einen Harvard-Studenten dabei, wie dieser auf dem Nachbargrundstück sein rotes Cabrio poliert. Das tut der Student regelmäßig, bevor er mit anderen Studierenden zu Wochenendtrips in die Umgebung aufbricht. Ferenc gehört nie dazu. Statt sich in seiner Freizeit zu vergnügen, bleibt er in seiner Dachkammer und lernt. Denn er weiß, dass er härter arbeiten muss als all die Söhne reicher Eltern, von denen er im Jurastudium umgeben ist. Das City College in New York hat Ferenc so gut abgeschlossen, dass er in Harvard gleich beim ersten Bewerbungsversuch angenommen wurde. Nun lebt er zusammen mit einem anderen Jungen in einer winzigen Dachkammer und paukt bis zum Umfallen. Und das zahlt sich aus. Er erhält eine Assistenzstelle bei Sheldon Glück, einem Professor für Kriminologie, dem er bei der Recherche für ein Buch über die Gräueltaten der Nationalsozialisten hilft. Ferencs Aufgabe besteht darin, sämtliche Bücher über Kriegsverbrechen zusammenzufassen, die die Harvard-Bibliothek besitzt. Eine Tätigkeit, die ihm schon bald bei der US-Armee zugutekommen wird. Dort meldet er sich während des Zweiten Weltkriegs, wie so viele junge US-Amerikaner, um gegen Nazi-Deutschland zu kämpfen. Doch aufgrund seiner geringen Körpergröße nehmen ihn seine Vorgesetzten nicht ernst. Daher muss er einiges an Schikane ertragen. So ist er erst fürs Putzen der Klos zuständig und hat die Küche zu schrubben. Bisweilen beschleicht Ferenc das Gefühl, sein eigentlicher Feind seien nicht die Deutschen, sondern die eigenen Offiziere. Doch seine Stunde sollte bald kommen. Mit der Landung in der Normandie, bei der auch Ferenc mitkämpft, gelingt es den Alliierten, den Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg herbeizuführen. Und als sich das Ende des Krieges abzeichnet, beschließen Roosevelt, Churchill und Stalin, dass die Anführer der Nazis für ihre Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Ferenc wird in eine Abteilung versetzt, die Beweise sammeln soll. Gerechnet hatte er damit nicht, aber in Washington hatte man erfahren, dass er in seiner Harvard-Zeit einem Professor bei dessen Arbeit über Kriegsverbrechen geholfen hatte. Und so findet sich Ferenc plötzlich in einer Expertenrolle wieder. Daraufhin wird ihm klar,
Lebenswege verlaufen nicht geradlinig. Oft muss man Abzweigungen nehmen und Hindernisse aus dem Weg räumen, bis man einen Punkt erreicht, an dem es einem gefällt.
Endlich kann Ferenc sein umfangreiches Jurawissen anwenden. Doch was er auf der Suche nach Beweisen vorfindet, gleicht einem Blick in die Hölle.
Blink Nummer 4. Mörder und Helden.
Der Mann hält eine Schaufel in der Hand. Er ist abgemagert und schwach, doch in seinen Augen funkelt etwas. Er habe auf ihn gewartet, sagt er zu Ferenc und bittet ihn mitzukommen. Am Rand des mit Stacheldraht umzäunten Lagers rammt er die Schaufel in die Erde. So lange hat er auf diesen Tag gewartet. Bei dem Mann handelt es sich um einen Ex-Häftling des Konzentrationslagers Buchenwald, das die Alliierten gerade befreit hatten. Ferenc ist einer der ersten vor Ort, wie noch bei 9 weiteren KZs. Der Anblick ist jedes Mal kaum zu ertragen. Die ausgehungerten und misshandelten Überlebenden, die Berge von Leichen, die Verbrennungsöfen. Das Grauen ist so unvorstellbar, dass Ferenc seine Eindrücke verdrängen muss. Er konzentriert sich deshalb mit aller Macht auf seine Arbeit. In Buchenwald findet er in der sogenannten Schreibstube zahlreiche Akten, in denen er einige Namen ranghoher Nationalsozialisten entdeckt. Doch sicher würde keiner von ihnen zugeben, vor Ort gewesen zu sein. Wie sollte man ihnen später also nachweisen, dass sie für den Tod der Insassen verantwortlich waren? Ferenc grübelt, als es plötzlich an der Tür klopft und der Mann mit der Schaufel eintritt. Gemeinsam graben sie auf dem Hof eine Kiste aus und tragen sie zurück in das Büro. Nachdem sie den Dreck von der Kiste entfernt haben, lässt sie sich öffnen. Und was sie herausholen, ist Gold wert. Lauter kleine Hefte, die wie Pässe aussehen. Der Mann erzählt, dass die SS-Männer diese Hefte bei sich trugen und die Seiten abstempeln lassen mussten, wenn sie ins Casino gingen. Aufgabe des Mannes war es, die Hefte zu entsorgen, wenn sie voll waren. Doch statt sie tatsächlich zu entsorgen, sammelte er die Hefte und vergrub sie in der Kiste. Wäre er erwischt worden, hätte das seinen sicheren Tod bedeutet. Aber der Mann glaubte fest an den Tag der Abrechnung. Und nun ist er gekommen. Mit diesen Heften hat Ferenc stichhaltige Beweise dafür, welche Männer im KZ ein- und ausgegangen sind. Datum und Uhrzeit sind bei jedem Ausflug minutiös eingetragen worden. Ferenc erteilt sofort Haftbefehle. Aus seiner Arbeit in der Abteilung für die Verfolgung von Kriegsverbrechen lernt Ferenc:
Menschen sind zu den grausamsten Taten fähig, aber auch zu grenzenlosem Mut, wenn es um Gerechtigkeit geht.
Die Beweise aus den Konzentrationslagern sollen nicht die einzigen bleiben, die Ferenc sammelt. Die Arbeit geht weiter.
Blink Nummer 5. Das Recht ist stärker als Rache.
Während Ferenc in den Lagern Beweise sammelt, trifft er auch auf Soldaten der Roten Armee. Auf die Frage, was seine Aufgabe beim amerikanischen Militär sei, erwidert Ferenc, dass er Belege für die Kriegsverbrechen der SS sammle. Daraufhin fragt ihn ein sowjetischer Soldat, ob die Amerikaner denn nicht wüssten, was die Nazis getan haben. Natürlich, antwortet Ferenc. Wozu sammelt ihr dann Beweise? Wundert sich der Soldat. Erschießt sie doch einfach. Ferenc versteht die Ansicht des Soldaten, die viele Menschen damals teilen. Doch er hält Rache für keinen guten Ratgeber. Was wäre damit gewonnen, sich letztlich nicht besser zu verhalten als diejenigen, die man verabscheut? Er hat ein größeres Ziel als Rache. Ferenc will ein Rechtssystem schaffen, das Gräueltaten wie die der Nazis zukünftig verhindern würde. Als der damalige US-Präsident Harry S. Truman die Nürnberger Nachfolgeprozesse anberaumt, fällt Ferenc eine wichtige Rolle zu. Er soll eine Zentrale in Berlin einrichten und mit einem Team von knapp 50 Leuten die anstehenden Verfahren vorbereiten. Dazu gehört auch die Suche nach weiteren Beweisen. Einer seiner Ermittler findet ein als streng geheim gekennzeichnetes Buch der Gestapo. Das Buch enthält Berichte über die Mordkommandos der SS. Die sogenannten Einsatzgruppen waren in 4 Untereinheiten aufgeteilt. Mit jeweils 500 bis 800 Mann folgten sie den deutschen Truppen nach und ermordeten in den eroberten Gebieten systematisch jüdische Menschen. Die Berichte listen den Massenmord chronologisch auf. Bei 1 Million hört Ferenc auf, die Zahlen zu addieren. Dieses Beweismaterial verlangt nach einem zusätzlichen Verfahren, dem Einsatzgruppenprozess. Ferenc erzählt seinem Vorgesetzten, Telford Taylor, von dem Fund, der ihm jedoch mitteilt, dass Budget und Personal bereits ausgelastet seien. Als Ferenc einwendet, man könne diese Mörder nicht einfach davonkommen lassen, lenkt Taylor ein und ernennt ihn sogar zum Chefankläger. Es wird Ferenc erster Prozess. Er weiß, dass einzelne Urteile die Millionen ermordeten Menschen nicht aufwiegen können. Deswegen führt er 2 Anklagepunkte auf, die bis zu den Nürnberger Prozessen noch keine juristische Bedeutung hatten. Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Damit erhält das internationale Völkerrecht zwei neue Tatbestände, mit denen fortan Menschenrechtsverletzungen verfolgt und verurteilt werden können. So unvorstellbar uns die Taten der Nationalsozialisten heute vorkommen mögen, Ferenc mahnt:
Der NS-Völkermord ist keine 100 Jahre alt und auch damals hielt ihn niemand für möglich. Es gibt also keine Garantie, dass derartiges nicht wieder geschieht.
Die Nürnberger Prozesse allein stellen Ferenc aber nicht zufrieden.
Blink Nummer 6. Der Stein muss den Hügel hinauf.
Es gibt einen simplen juristischen Grundsatz. Wer jemand anderem unrechtmäßigen Schaden zufügt, muss diesen Schaden wiedergutmachen. Das dürfte allen einleuchten und sollte sich problemlos umsetzen lassen, sofern nur Einzelpersonen beteiligt sind. Doch was geschieht, wenn man ihn auf ganze Staaten anwendet? Für nichts weniger setzt sich Ferenc ein, nachdem er im Anschluss an die Nürnberger Prozesse in die USA zurückgekehrt ist. Noch nie vorher in der Menschheitsgeschichte hatte ein besiegtes Land den Opfern seiner illegalen Taten Schadensersatz gezahlt. Doch dann hält der erste Kanzler der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, 1951 eine aufsehenerregende Rede. Nicht nur erkennt er darin die deutschen Verbrechen an Jüdinnen und Juden öffentlich an, er sagt auch, dass Deutschland zur Wiedergutmachung verpflichtet sei. Das ruft Nachum Goldmann auf den Plan, den Präsidenten des jüdischen Weltkongresses. Er beraumt eine Konferenz in New York an, die sich mit jüdischen Ansprüchen an den deutschen Staat beschäftigen soll. Die Conference on Jewish Material Claims Against Germany. Daran nimmt auch Ferenc teil. Er hatte sich bereits vor der Gründung der beiden neuen deutschen Staaten für die Rückgabe von Besitztümern an jüdische Opfer eingesetzt. Nun berät er mit mehreren jüdischen Organisationen, wie man auf die Worte Adenauers reagieren solle. Doch die Konferenz verläuft nicht immer harmonisch. Einmal stürmen junge Juden den Saal und protestieren gegen das Vorhaben, mit den Mördern der eigenen Eltern in einen Dialog zu treten. Und auch aus dem neu gegründeten Staat Israel kommt Gegenwind. Trotzdem kommt die Konferenz zu dem Schluss, sich mit der Bundesrepublik Deutschland an einen Tisch zu setzen. Die Shoah ist noch kein Jahrzehnt alt, als Deutschland, Israel und die New Yorker Claims Conference ein umfangreiches Abkommen aushandeln. Deutschland verpflichtet sich darin zu Zahlungen in Milliardenhöhe. Natürlich kann kein Geld der Welt den Völkermord aufwiegen. Doch indem der Deutsche Bundestag dem Abkommen zustimmt, werden aus Adenauers Worten über Wiedergutmachung Taten. Ein Zeichen der Reue, wenn auch eines mit Makeln, denn nur eine hauchdünne Mehrheit der Abgeordneten stimmt dem Vertrag zu. Trotz oder gerade wegen der Widerstände betrachtet Ferenc sein Mitwirken an der ersten Vereinbarung dieser Art als seinen größten beruflichen Erfolg. Er lernte daraus:
Dinge sind nur so lange unmöglich, bis sie jemand geschafft hat.
Obwohl er so viel für die internationale Gemeinschaft geleistet hat, hält Ferenc seine beruflichen Errungenschaften nicht für den größten Sieg seines Lebens. Den sieht er darin, die Zuneigung seiner Frau Gertrude gewonnen zu haben.
Blink Nummer 7. Das Wichtigste im Leben ist die Liebe.
Ferenc hat viele Haftbefehle in seinem Leben ausgestellt. Aber über einen davon freut er sich noch heute wie ein kleines Kind. Wir schreiben das Jahr 1946. Es ist September und Ferenc läuft aufgeregt durch den Hafen. Als ihn die Wache am Kai nach einer Zutrittserlaubnis fragt, zeigt Ferenc seinen Pass und entgegnet, er müsse jemanden in Gewahrsam nehmen. Die Wache lässt ihn passieren und er stürmt die Gangway hinauf. Oben angekommen, erblickt er die gesuchte Person und umarmt sie leidenschaftlich. So führt Ferenc den Haftbefehl aus, den er selbst auf seine Frau ausgestellt hat. Sie hatten kurz nach Kriegsende in New York geheiratet. Als Ferenc nach Nürnberg aufbricht, will sie bald nachkommen. In Europa, so die Abmachung, würden sie ihre Flitterwochen nachholen. Doch die US-Armee erlaubt keine Ehefrauen in den eigenen Reihen. Deshalb wird Gertrude abgelehnt, als sie sich auf eine Sekretärinnenstelle in Nürnberg bewirbt. Erst 1946 ändert die Armee ihre Vorschriften und die Ehefrauen dürfen nach Deutschland reisen. Allerdings ist es den Männern untersagt, ihre Angetrauten am Hafen abzuholen. Ferenc, der Zeit seines Lebens auf Gebote pfeift, die er für unsinnig hält, ersinnt also den Plan mit dem Haftbefehl. Der erlaubt ihm per Gesetz, den Hafen zu betreten und seine Frau in Empfang zu nehmen. Fortan ist Gertrude stets an der Seite ihres Mannes. In Berlin wohnen sie in einem schönen Haus und besuchen sowjetische Opern und Ballettabende, die auf den Berliner Bühnen gezeigt werden. Ihre Flitterwochen holen sie auf einer Reise durch die Bayerischen Alpen, in die Schweiz und nach Mailand nach. Zurück in den USA ziehen sie 4 Kinder groß, denen sie ein besseres Leben bieten können, als sie es selbst in jungen Jahren hatten. Dafür sorgt die Anwaltskanzlei, die Ferenc mit seinem ehemaligen Vorgesetzten Telford Taylor gründet und die schon bald ziemlich gut läuft. Vor allem aber ist es die Harmonie zwischen ihm und Gertrude, die die Familie glücklich miteinander leben lässt. Bei allem politischen Engagement hält Ferenc daher etwas anderes für das Wichtigste im Leben.
Hab deine Liebsten immer in deiner Nähe, egal wo du bist, und trage sie erst recht im Herzen, wenn sie von dir gegangen sind.
Gertrude stirbt im September 2019. Bis dahin waren sie und Benjamin Ferenc 84 Jahre lang ein Paar, davon 74 verheiratet. Und das, wie Ferenc betont, ohne sich je gestritten zu haben.
Das war unser Rückblick auf das lange und ereignisreiche Leben von Benjamin Ferenc. Sein Werdegang ist ein Beispiel dafür, dass der Lebensweg nicht vorherbestimmt ist. Im Gegensatz zu den meisten Kindern, mit denen er in Hell's Kitchen aufwuchs, geriet er nicht auf die schiefe Bahn. Als erster seiner Familie absolvierte er ein Studium. Und das auch noch im renommiertesten Jurastudiengang der Welt, an der Harvard University. Weil er dort zufällig eine Assistenzstelle bei einem Professor ergattert hatte, der sich mit Kriegsverbrechen beschäftigte, stieg Ferenc im Militär zum Experten auf. Dabei war er in der Armee lange Zeit wegen seiner geringen Körpergröße schikaniert worden. Er nutzte die Gelegenheit und etablierte im Nürnberger Prozess gegen ranghohe NS-Verbrecher internationale Rechtsstandards, mit denen fortan Menschenrechtsverletzungen besser verfolgt werden konnten. Doch er kämpfte nicht allein. Fast sein ganzes Leben lang war seine Frau Gertrude an seiner Seite und stärkte ihm den Rücken. Wir hoffen, dass dich unsere Blinks über Benjamin Ferenc inspiriert haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.